Deutschlandfunk.
Christine, hast du eine Abendroutine?
Also was ich jeden Abend mache, ist abschminken, Zähne putzen und eine warme Dusche, um den Alltag so ein bisschen abzuwaschen und damit mir auch dann schön warm ist, wenn ich ins Bett gehe.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Abendroutinen. Also was können wir am Abend Schönes machen, um zu entspannen und dann eben auch gut zu schlafen? Und was dürfen wir uns überhaupt erwarten von so einer Routine? Christine, du als Schlafforscherin und Schlaftherapeutin kennst dich da sehr gut aus und gibst eben auch deinen Patientinnen und Patienten in der Insomnietherapie oft Tipps.
Ja, und wir klären heute, warum solche Routinen für uns hilfreich sein können, was eine Abendroutine überhaupt ist und ob es sowas wie eine perfekte Abendroutine gibt. Das wollte nämlich unsere Hörerin Sophia wissen, die uns dazu eine Mail geschickt hat.
An überschlafen@deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr auch hinschreiben, wenn ihr mal eine Frage habt oder einen Themenvorschlag. Danke Sophia auf jeden Fall an der Stelle. Und ich sage noch schnell, worum es heute in unserem Mythencheck geht. Da geht es um ein Magnesiumspray. Unter die Fußsohlen gesprüht vor dem Schlafengehen soll das ganz toll entspannen. Wir schauen uns an, was da dran ist. Und damit schön, dass ihr zuhört. Das hier ist Überschlafen, euer wissenschaftlicher Schlafpodcast. Wer du bist, habe ich gesagt. Ich bin Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder zuhört. Christine, es gibt einen Haufen guter bis abenteuerlicher Tipps im Netz, was man so tun soll am Abend für guten Schlaf.
Erstens, Socials off.
Every night I love making a chamomile lavender tea.
Zweitens, Entspannungsritual. Was auch immer. Bei mir sind das so 15 bis 30 Minuten lang entspannt auf dem Sofa liegen. Und so circa gegen 21 Uhr mache ich immer noch eine Gassi-Runde mit meinem Hund.
For me personally, I found that the most effective thing is a combination of magnesium and melatonin.
Drittens, schaffe dir ein Mood Anchor. Nighttime-Routine soll wie ein Anker in deinem Alltag sein.
Das ist eine Kollektion der besten Videos, die ich im Netz gefunden habe. Christine, ist fast ein Trend, oder?
Ja, ist ein Trend. Und ich finde auch, da waren, ja, gar nicht so schlechte Sachen teilweise dabei. Also würde ich sagen, hey, ja, da haben manche Leute schon irgendwie kreative und gute Tipps für die Abendroutine. Ich glaube aber auch, das passt fast so ein bisschen zu unserem Zeitgeist, weil ich nehme das schon so wahr, dass auch gerade eben in sozialen Medien, wo du ja dich gut informiert hast, Themen wie so Self-Care, also sich was Gutes tun, auf sich achten, auch so ein erhöhtes Gesundheitsbewusstsein und so die Wahrnehmung von Schlaf als Gesundheitsfaktor, aber auch so eine Tendenz, sich und sein Leben vielleicht zu optimieren, ja, und das erstreckt sich dann auch auf solche Dinge wie den Schlaf, das nehme ich schon wahr, dass so etwas mehr Raum bekommt.
Ja.
Und ja, manche Dinge, die ergeben halt mehr Sinn für eine Abendroutine als andere, aber ich fand jetzt die Beispiele, die da aufgetaucht waren, zumindest teilweise gar nicht so schlecht.
Ja, ich meine, in diesem Rabbit Hole, in dem ich da abgetaucht bin, gab es auch einen Haufen an Supplements, den man sich reinpfeifen soll. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen, wie sinnvoll das ist. Aber was sagst du denn, braucht jeder und jede überhaupt eine Abendroutine?
Also die Hörerinnen und Hörer, die uns schon länger hören und meine Haltung zu solchen Dingen vielleicht auch ein bisschen kennen, die wissen, ich bin jetzt nicht die, die mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, du solltest aber oder gar du musst. Schon gar nicht jetzt, wer mit dem Schlafen keine Probleme hat. Also ich glaube, da darf man fast alles machen. Ich glaube aber schon, dass so eine gewisse Routine am Abend hilfreich sein kann und würde das daher tendenziell auch empfehlen. Gleichzeitig sollte die aber sicher auch flexibel genug sein. Also nicht jeder Abend ist gleich. Manchmal hat man mehr, manchmal weniger Zeit, manchmal mehr oder weniger Lust auf bestimmte Dinge. Und wenn so eine Routine dann in Druck oder Stress ausartet, weil man denkt, ich muss jetzt aber noch, weil sonst kann ich vielleicht nicht gut schlafen oder sonst habe ich diesen Ablauf nicht erfüllt, dann hilft es dem Schlafen einfach recht sicher nicht. Und
ja,
ich glaube auch, dass ganz viele von uns schon eine Art Abendroutine haben, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so bezeichnen. Also das, was ich vorher gesagt habe, irgendwie abschminken, Zähne putzen, duschen, da ist jetzt nichts Abgefahrenes dabei. Und auch das ist aber Teil einer oder in dem Fall meiner Abendroutine.
Ja, was du zum Thema Druck sagst, finde ich total spannend, weil ich finde, wenn man sich so ein bisschen durchwühlt durch die sozialen Medien, was da so halt alles auftaucht, dann kann das schon Druck auslösen, weil es wirklich Leute gibt, die so einen ganz festen Ablauf da beschreiben und ganz viele Schritte haben nacheinander. Das nimmt dann wirklich ja auch richtig viel Zeit in Anspruch, die man ja vielleicht manchmal auch nicht hat und die einem am Ende ja vielleicht auch Schlaf raubt.
Ja, also das nehme ich auch bei meinen Patientinnen und Patienten dann manchmal so wahr, die dann zum Beispiel aus der Therapie rauskommen, der Schlaf, der ist jetzt wieder besser geworden und sie haben vielleicht diese Rituale etabliert und dann sage ich aber als Therapeutin manchmal auch noch, hey, aber jetzt ist vielleicht auch der Zeitpunkt, wo man das Ganze wieder ein bisschen flexibler gestalten kann und aufbrechen kann, damit es eben nicht zu so etwas wird, wo man sagt, hey, ich muss das so machen, weil sonst kann ich nicht gut schlafen. Das geht ziemlich sicher nach hinten los.
Gibt es eigentlich Forschung zu sowas wie Abendritualen?
Also bei Kindern gibt es da einiges an Forschung dazu und da zeigt sich, dass Abendroutinen, die neben sowas wie Baden oder Zähne putzen, dann natürlich auch oft so Kommunikation und Interaktion mit den Eltern beinhalten, also streicheln, singen, vorlesen und so weiter, dass solche Routinen den Schlaf verbessern, also Kinder zum Beispiel schneller einschlafen, weniger oft aufwachen und auch länger schlafen und auch, dass sich Schlafprobleme so reduzieren lassen. Jetzt sind Erwachsene zwar manchmal auch große Kinder, aber man kann die Befunde natürlich nicht direkt auf uns Erwachsene übertragen. Trotzdem, auch bei Jugendlichen und Erwachsenen zeigt die Forschung, dass zum Beispiel Aktivitäten und Routinen, die die Stimmung verbessern, dann auch die Schlafqualität verbessern können. Also lohnt sich durchaus auch im Erwachsenenalter da mal einen Blick drauf zu werfen.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Lass uns drüber sprechen, was Aktivitäten und Routinen sein können.
Also da gibt's natürlich von bis und im Endeffekt geht es darum, dass jemand für sich etwas findet, was gut tut. Aber es gibt zum Beispiel Routinen, die Entspannung fördern. Vielleicht sogar Entspannungsübungen, auch Achtsamkeitsübungen, die können ja auch entspannend wirken, kann man machen. Die können die Schlafqualität verbessern und dabei helfen, schneller einzuschlafen und auch nachts weniger oder weniger lange Wachphasen zu haben, weil sie eben so einer Anspannung entgegenwirken und der Schlaf ist letztlich ja ein Zustand tiefer Entspannung. Das heißt, man kann da schon durch so Übungen vorbereiten. Also gerade wenn man zum Beispiel so eine stressige Phase erlebt im Beruf oder in der Uni oder so und merkt, boah, das kratzt an meinem Schlaf, dieser Stress, dann ist es sicher sinnvoll, genau solche Aspekte in der Abendroutine mit einzubinden. Aber wie gesagt, es ist von bis, also das kann auch mal Journaling sein, Tagebucheintrag schreiben, das kann Körperpflege sein, das kann aber auch eine Tasse warmen Tee trinken sein, was dann eben zu einem festen Ritual wird oder fest, aber ein bisschen flexiblen Ritual.
Ja, wir sollten die nachher auf jeden Fall alle nochmal schön nach und nach durchgehen, die Routinen, was du dazu sagst. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer warten da nur auf deine Antworten. Aber nochmal kurz vorab. Du bist ja Psychologin, das wissen die meisten, die uns ab und zu mal zuhören. Lass uns mal klären, warum brauchen wir Routinen, also aus psychologischer Sicht? Warum ist das so wichtig für uns Menschen?
Also Routinen, die tun uns aus mehreren Gründen gut. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir mal so drüber nachdenken, auch in unserem Alltag, haben wir alle ganz viele Routinen. Nur denken wir halt nie drüber nach und das ist dann, kommt dann, wenn man jetzt über sowas wie Abendroutinen spricht, dann wird es halt so explizit.
Ja.
Für den Schlaf aber vielleicht besonders wichtig ist, sie strukturieren eben und stabilisieren auch den Tagesablauf und so erleichtern uns Routinen und eben auch Abendroutinen so einen regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus und zum Beispiel der tut unserem Schlaf gut. Also einerseits, weil er der inneren Uhr erlaubt, sich auf den Zeitpunkt einzustellen, zu dem wir vermutlich dann ins Bett gehen werden und schlafen wollen. Andererseits aber auch, weil wir ausreichend lange wach sein müssen, um so eine gesunde Müdigkeit aufzubauen und unseren inneren Akku ausreichend zu entleeren. Also da ist so die Daumenregel, 16 Stunden sollten wir wach sein. Und da hilft natürlich ein routinierter Tagesablauf schon dabei, auch so einen guten Schlaf-Wach-Rhythmus einzuhalten.
Ja, und ich meine, je öfter man eine Sache macht, desto mehr wird die ja auch zu so einer Gewohnheit. Und dann ist es einfacher, das ja regelmäßig zu machen, ne?
Ja, genau. Also das gilt natürlich auch für Abendroutinen und dann auch ein rechtzeitiges ins Bett gehen. Also auch da können diese Routinen eben helfen. Da spielt sicher auch mit rein, dass uns Routinen auch gedanklich entlasten. Also wir müssen nicht jeden Abend neu darüber nachdenken und entscheiden, wie der Abend jetzt bis zum ins Bett gehen abläuft, sondern es geht so alles eher seinen gewohnten Gang.
Und ja, man kann so ein bisschen abschalten, ne?
Uns mit. Genau, und ich mache das eben so routinemäßig und gehe dann eben aber auch zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Bett, weil dieser Prozess schon, der eigentlich viel länger gedauert hat und auf dieses ins Bett gehen wie zufließt. Und das entlastet uns dann eben auch mental und das fühlt sich auch wiederum besser an, denn wir wollen jetzt abends keine große mentale Belastung mehr und haben manchmal auch einfach gar nicht mehr die gedanklichen Ressourcen, uns da groß noch Dinge zu überlegen und zu planen.
Ja.
Und Routinen können auch einen berühmten Effekt auf uns haben und Stress reduzieren. Denn durch diese Vorhersehbarkeit, die sich ja da etabliert, entsteht bei uns auch ein Gefühl von Kontrolle. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, wenn es im Job mal wieder rund geht und man sich fühlt wie so ein wandelnder Feuerlöscher oder irgendwie wie so eine Waschmaschine, die Abendroutine, die bleibt. Vielleicht bildet sie sogar sowas wie eine Schutzbarriere zwischen diesem trubeligen Alltag und dem Schlaf und schützt den Schlaf dadurch vor dem, was im Alltag so abgeht.
Ich habe auch eine sehr lustige Routine. Ich muss sie mal mit dir teilen an der Stelle. Ich habe mein Montags nehme ich mir nichts vor Routine. Das ist auch, glaube ich, sehr gut für meinen Schlaf, weil ich manchmal irgendwie merke, boah, ich polter sonst so durch die Woche, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Montagabend schon irgendwie so voll die riesigen Pläne. Und das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, ich freue mich da den ganzen Tag drauf, dass ich nichts vorhabe, dass ich mich schön einsperren kann gefühlt und so mit einem Tee irgendwie gemütlich zu Hause sitze, jetzt so bei dem grauen Wetter gerade eh. Und da habe ich auch mal das Gefühl, ach super, und Montagabend kriege ich richtig viel Schlaf. Ich kann mir total gut vorstellen, wie das einfach Leuten auch hilft, dass man sowas festgemacht hat mit sich selbst, so eine Abmachung, die man auch einhält.
Und was du auch sagst, finde ich total wichtig. Also Routine bedeutet eben auch nicht, dass das jeden Tag stattfinden muss, sondern das kann auch ein Wochentag sein. Zum Beispiel, was weiß ich, jeden Montag eben nehme ich mir abends nichts vor oder jeden Montagabend gehe ich schwimmen oder jeden Montagabend gehe ich in die Sauna oder wie auch immer. Auch das kann natürlich Teil einer Routine sein.
Ja, ich finde ja, Routinen haben aber trotzdem manchmal so einen gemischten Ruf, ne? Also die können auch einen schlechten haben, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, wir fahren jedes Jahr ins selbe Hotel an die Ostsee. Das klingt immer so ein bisschen angestaubt, weißt, so nach okay, Boomer. Und wenig Abenteuer, klingt auch ein bisschen alt, ne? Aber Abendroutine ist ja jetzt irgendwie so voll das Ding und es wirkt irgendwie ganz anders. Also nicht so angestaubt, sondern so, als bräuchte man das.
Ja, also ich glaube, wie viel Routine man mag und braucht, ist sicher auch von Mensch zu Mensch verschieden. Und ich habe es vorher schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen auch unser Zeitgeist. So, wir tun uns was Gutes, wir achten auf uns, Schlaf ist wichtig, Achtsamkeit spielt da ja auch so ein bisschen mit rein. Und ich würde aber auch wirklich nochmal gerne betonen, ich glaube, so Routinen im Alltag haben wir alle. Ob das jetzt ist, dass wir morgens in der Bahn zur Uni oder Arbeit unseren Kaffee in Ruhe trinken und dabei einen News-Podcast hören, ob das eine Mittagspause mit den Kolleginnen und Kollegen ist oder eben eine Abendroutine. Und ganz wichtig eben, die darf auch flexibel sein, die darf sich auch im Laufe der Zeit verändern, die darf sich vielleicht auch mit der Jahreszeit verändern. Also wenn wir im Sommer abends eher mal Freunde treffen, dann haben wir vielleicht nicht so eine ausgeprägte Abendroutine, wie wenn es auf den Herbst und Winter zugeht und abends eben die Sonne schon früh untergeht. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, so bei mir ist so die Zeit im Bad abends und da muss ich auch sagen, da brauche ich sehr lange.
Kann ich bestätigen.
Also ein Kernelement meiner Abendroutine. Manchmal komme ich dann auch irgendwie spät heim und dann ist es halt wirklich einfach nur das. Manchmal koche ich aber auch am Abend noch was für den nächsten Tag. Ich bin da so ein bisschen so eine Meal Prepperin. Finde ich auch total entspannt. Mhm. Oder wenn ich ein gutes Buch habe, dann lese ich auch gerne am Abend mal und trinke dazu eine warme Tasse Tee. Das ist jetzt im Herbst auch total gemütlich. Also ich glaube, ich habe so ein Kernelement und dann, wenn es zeitlich passt und ich auch Lust habe und die Kapazitäten, dann... Ja, dann ist es wie so ein bisschen, mache ich so ein bisschen spicy, indem ich dann noch andere Elemente reinmische.
Ist dir das dann jedes Mal bewusst? Ich finde es irgendwie krass, sich mal klar zu machen, was man eigentlich so für Routinen auch hat, ne?
Nee, aber das ist ja genau das Wesen von Routinen, dass es einem nicht bewusst sein muss, sondern dass man es wie automatisiert macht. Und ja klar, also wenn ich mich jetzt natürlich entscheide, dann noch was zu kochen für den nächsten Tag, dann ist mir das natürlich bewusst. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist jetzt Teil meiner Abendroutine, sondern ich mache das halt einfach.
Jetzt lass uns mal für alle, die keine Abendroutine haben, aber vielleicht eine haben wollen, ja, mal so ein bisschen durchgehen, was man eigentlich so machen könnte. Thema Schlafhygiene, das sprechen wir hier öfter an. Was ist da besonders wichtig? Was könnte man vielleicht mal integrieren?
Ja, also Schlafhygiene an sich ist jetzt erstmal keine Abendroutine. Schlafhygiene, das ist ja so ein Sammelbegriff für Verhaltensweisen, die schlafförderlich sein sollen oder auch sowas, ein bisschen Raumgestaltung, also wie kalt oder warm soll es im Schlafzimmer sein und soll es dunkel sein oder eher hell oder solche Dinge. Das sind so Schlafhygiene-Empfehlungen. Aber gerade zum Beispiel aus dieser Temperaturempfehlung, sagt man ja eher so 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer sollte man anstreben, da lässt sich zum Beispiel auch eine Routine ableiten. Das bedeutet zum Beispiel zu irgendeinem Zeitpunkt am Abend gehe ich vielleicht schon mal ins Schlafzimmer, öffne schon mal das Fenster und dann ist es eben nachher, wenn ich wirklich schlafen gehen möchte, ist der Raum dann eben auch entsprechend runtergekühlt. Oder ich bereite das Schlafzimmer irgendwie anderweitig vor, indem ich da schon mal das Licht auf dem Nachttisch anknipse, damit es irgendwie schon mal gemütlich ausschaut. Oder ich schüttel das Bett auf. Das gehört dazu. Oder auch sowas wie eben regelmäßige Schlafenszeiten. Auch das wird in Schlafhygieneempfehlungen regelmäßig empfohlen. Und auch da können, haben wir ja schon besprochen, solche Routinen eben dann hilfreich sein.
Lass uns mal drüber sprechen, was du sonst noch so empfiehlst. Du hast eben schon das Stichwort Achtsamkeit genannt und hast auch Journaling gesagt.
Genau, also Journaling ist so ein bisschen ein neudeutsches Wort für einen Tagebucheintrag schreiben. Oder man muss es auch nicht mal aufschreiben, aber man könnte sich auch überlegen, so was war heute los? Was steht vielleicht auch morgen noch an? Wofür bin ich heute dankbar? Was lief gut? So, ja, dass man da nochmal für sich so einen Tagesabschluss findet. Achtsamkeitsübungen sind auch schön, gehen vielleicht auch fast ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Da geht es darum, vielleicht auch nochmal wirklich in den Moment zu kommen, zu mir zu kommen, zu mir zu finden. Nochmal, ja, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Was brauche ich auch vielleicht noch vor dem Schlafen gehen, damit ich gut einschlafen kann? Das sind solche Dinge, die ich ja auch immer wieder mit Patientinnen und Patienten bespreche. Ich wähle da immer so ein bisschen aus, auch wo ich das Gefühl habe, das könnte jetzt jemandem wirklich helfen.
Ja.
Manchmal muss ich aber auch sagen, kommen meine Patientinnen und Patienten ja selber schon damit. Also, dass sie zum Beispiel sagen, entweder sie haben schon so eine Routine für sich etabliert oder dass sie auch sagen, boah, ich habe das früher mal gemacht und das hat mir eigentlich total gut geholfen. Und es ist natürlich immer sehr schön, wenn man da auch auf Ressourcen, die Patientinnen und Patienten dann schon mitbringen, zurückgreifen kann. Und da setzen wir dann eben auch an. Und manchmal ist es dann eher so, ich denke gerade an eine Patientin zurück, dass man dann wirklich zum Ende der Therapie vielleicht dann eher auch mal sagt, so, und jetzt vielleicht ein bisschen flexibilisieren, auch mal einfach weglassen und nachspüren oder ausprobieren, was passiert, wenn man es jetzt nicht mehr macht.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ich glaube, für mich wäre es auch durchaus irgendwie ein großer Druck zu denken, ich muss jetzt jeden Abend etwas in ein Tagebuch schreiben. Für mich wäre es zu krass irgendwie. Ich mag jeden Abend was anderes.
Ja, für mich auch.
Aber ich weiß, dass viele Leute das mögen. Unsere Kolleginnen von der Achtsam in dem Podcast könnt ihr übrigens gerne auch mal reinhören. Auch ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Die sprechen ja auch oft drüber. Und Diane beschreibt halt, dass sie so ein Dankbarkeitstagebuch führt und es total mag. Und ich kann das auch verstehen, was der Reiz daran ist. Ich glaube, es ist einfach super individuell, ne?
Und ich muss auch sagen, also ich bin, glaube ich, da eher so wie du, wenn ich so den Plan fasse, etwas zu tun, dann ist dieses innere Commitment für mich sehr stark. Und dann macht mir das eher Druck. Also ganz lustig, ich habe gestern Abend einer Freundin erzählt, dass ich habe jetzt am Donnerstagabend so einen neuen Unisportkurs für mich entdeckt. Den finde ich total toll. Aber das ist so die dritte Abendverpflichtung neben Dienstag und Mittwoch. Und ich habe jetzt für mich bewusst das so gelabelt als, das ist optional. Es ist auch okay, mal nicht zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mir jetzt einen dritten Abend in der Woche so fest verbuche, dann stresst mich das eher.
Kann ich nachvollziehen. Stichwort Stress. Es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen auch in so eine Grübelspirale geraten abends. Was würdest du denen empfehlen?
Also eine ganz schöne Übung, die ich Patientinnen und Patienten auch empfehle, die viel mit Gedanken während des Einschlafens zu kämpfen haben, die sie dann auch vom Einschlafen abhalten, ist so mal Grübelzeit oder auch vielleicht auch Sorgenzeit, könnte man auch in manchen Fällen sagen, sich zu nehmen. Also mal zu sagen, ich setze mich am Abend aufs Sofa oder auf den Stuhl, nicht unbedingt im Schlafzimmer, sondern irgendwo außerhalb und verwende wirklich mal einfach 20 Minuten, 30 Minuten darauf, alle Gedanken, die da so da sind und die durchgedacht werden wollen, zu durchdenken mit dem Gedanken dann auch, dass sie, wenn sie einschlafen möchte, dann sich nicht mehr so aufdrängen. Mhm. Das kann eine sehr schöne Übung sein, die eben auch Teil einer Abendroutine sein kann. Geht sicher auch etwas in die Richtung, dass man abends so die Geschwindigkeit des Tages reduziert, dass man vielleicht fast so ein bisschen den Alltag ausschleicht mit so einer bewussten Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, die man sich für sich und seine Gedanken nimmt.
Wann würdest du sagen, sollte man das machen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das direkt vor dem Schlafengehen macht, dass man dann nicht so richtig aufhört mit der Grübelei.
Ja, da hast du total recht. Also ich würde eher empfehlen, ein bisschen Zeit noch verstreichen zu lassen zwischen dieser Grübel- oder Sorgenzeit und dem ins Bett gehen dann. Es gibt jetzt keine klaren Angaben, dass da irgendwie 30 Minuten oder eine Stunde dazwischen liegen muss. Ich würde schauen, wann passt es denn für mich am Abend? Wann finde ich die Ruhe? Und das dann einzuplanen und dann aber auch nochmal was anderes zu machen. Und ja, vielleicht so eine Stunde, anderthalb Stunden nochmal verstreichen zu lassen, bis man ins Bett geht.
Was sagst du zu einem Haufen an Supplements?
Einem Haufen? Also einem Haufen
ich
einnehmen?
Ich kenne deine Antwort eigentlich, aber ich freue mich darauf. Ja, ich muss das mit dir besprechen, weil ganz ehrlich, so ein paar Videos, die ich da mitgebracht habe, da gibt es Menschen, die halten einfach so, weiß ich nicht, 5 Döschen mit irgendwelchen Pillen in die Kamera und sagen, das nehme ich alles am Abend ein. Und das ist dann mit dem Hashtag Nighttime Routine. Ich wusste, was du sagen würdest, aber ich lasse dir jetzt erstmal Zeit. Also, Christine.
Naja, also ich sag mal so, wenn deren Wirkung wissenschaftlich nachgewiesen wäre, was es by the way für die meisten Supplements eben nicht ist, dann hätte ich da jetzt auch nichts dagegen einzuwenden. Aber ich glaube, dass, also Supplements einnehmen ist für mich keine Abendroutine, sondern das ist vielleicht eher der Versuch, irgendwie etwas, ja, zu optimieren. Also ich finde auch so, Routine beinhaltet ja auch so eine gewisse zeitliche Dauer irgendwie. Also sich was einschmeißen, so punktuell und dann darauf hoffen, dass es irgendwie wirkt und den Schlaf verbessert, das ist für mich nicht eine Routine. Sondern eine Routine ist auch eher was, was aus einer Person kommt, was ich für mich entwickle, was ich für mich finde, sodass ich auch aus eigener Kraft dann den Schlaf beeinflussen und im Idealfall verbessern kann. Aber so etwas, was von außen kommt, wie so ein Supplement, was ich dann mal einschmeiße und ja eben dann hoffe, dass dieses Supplement dann meinen Schlaf verbessern wird, das ist für mich keine Routine.
Okay, Stichwort Supplements und was sie so können. Ich habe was mitgebracht.
Über Schlafen. Mythencheck.
So, dieser Tipp ist mir unter dem Stichwort Abendroutine oder Nighttime Routine überall begegnet.
Once I'm in bed, the first thing I do is I spray this Dream Milk Magnesium Spray all over my body, but specifically on the bottoms of my feet. A friend told me recently that magnesium is apparently better absorbed through the soles of your feet. I really do feel like applying magnesium topically helps me kind of melt into my bed. It just helps my body feel really relaxed.
So, falls ihr das nicht verstanden habt, man soll sich Magnesium Spray auf die Unterseiten sprühen vor dem Schlafengehen und dadurch entspannen und gut schlafen. So sagt das hier auch die TikTokerin Cammy Reviews. Die Haut, die soll Magnesium besser aufnehmen können, vor allem eben die Fußsohlen. Christine, lass uns beim Magnesium und der Aufnahme über die Haut beginnen. Jetzt bist du Schlafforscherin, wissen wir alle, und keine Medizinerin, aber du kannst sehr gut sagen, ob die Studienlage zu diesem Thema gut ist und die Aussage hergibt, dass eben Magnesium am besten über die Füße aufgenommen wird. Bitteschön.
Ja, also sie sagt ja, es sei eine Empfehlung von Freunden von ihr gewesen. Ich würde diese Quelle dann doch nochmal raten zu überprüfen. Ich habe mir auf jeden Fall dazu mal die wissenschaftliche Literatur angeschaut und bin dankenswerterweise direkt auf eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2017 gestoßen, die im Titel der Publikation schon gefragt hat, ob die Aufnahme von Magnesium über die Haut ein Mythos ist.
Passt perfekt.
Und die Forschenden, die kamen da zu dem Schluss, dass es für den Claim, dass Magnesium gut über die Haut aufgenommen werden kann, oder sogar besser, als wenn man es eben über den Magen-Darm-Trakt aufnimmt, keine wissenschaftliche Basis gibt. Und I'm sorry to say, auch nicht für die Fußsohlen.
Okay, das können wir schon mal debunken. Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Aber lass uns noch kurz über Magnesium selbst sprechen. Was wissen wir denn darüber? Kann das den Schlaf verbessern? Also viele nehmen ja auch Magnesiumpräparate vor dem Schlafengehen ein, zum Beispiel so als Tabletten und erhoffen sich davon etwas.
Also wenn man sich im Netz so umschaut, dann bekommt man manchmal echt den Eindruck, Magnesium könnte so ein echter Gamechanger sein. Die Hoffnung kann ich jetzt aufgrund der Studienlage allerdings niemandem machen. In der Leitlinie zur Behandlung chronischer Einschlaf- oder Durchschlafstörungen bzw. Insomnie sucht man das Wort Magnesium jedenfalls vergeblich. Und das deckt sich auch mit meinem Eindruck, den ich eben in den wissenschaftlichen Studien gewonnen habe. Insgesamt sind die Ergebnisse der Studien, die es dazu gibt, gemischt. Also manche finden was, andere nicht. Und die einen positiven Effekt von Magnesium auf den Schlaf berichten, da muss ich sagen, die finde ich jetzt nicht so besonders überzeugend. Also selbst wenn es da rein statistisch einen Effekt gab, dann war der sehr klein und man kann sich da schon dann auch fragen, ob jemand, der jetzt Magnesium einnimmt, so einen Unterschied überhaupt bemerken würde.
Ja.
Und ich hatte tendenziell auch das Gefühl, dass die Studien die Ergebnisse als überzeugender dargestellt haben, als sie es eigentlich sind. Das passiert manchmal in der Forschung, weil es ja auch in so Manuskripten darum geht, die Befunde ein bisschen zu verkaufen. Und da neigen dann manche Forschenden aber auch dazu, das ein bisschen zu übertreiben oder ein bisschen positiver darzustellen oder Hoffnung zu schüren. Und dann ist mit einem wissenschaftlichen Blick versteht man das und kann das dann auch einordnen. Aber ja, ich glaube, wir können nicht empfehlen, Magnesium zur Behandlung von Schlafproblemen einzusetzen.
Das heißt, Leute, das ist auf jeden Fall ein kompletter Mythos. Aber ich meine, sowas wie Eincremen den ganzen Körper, das kann man ja schon machen. Das kann einem ja auch gut tun, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also man könnte sogar sagen, sich Magnesium auf den Körper zu sprühen und meinetwegen auch auf die Füße, auch das könnte vielleicht ein Teil eines Abendrituals sein, wenn man beispielsweise das Gefühl hat, dass es ein angenehmes Körpergefühl verschafft. Aber dann wäre es eben wirklich eher ein Effekt dieses Rituals, als dass das Magnesium selber eine Wirkung hat.
Ja, und da finde ich, kann man ja auch was Günstigeres nehmen, zum Beispiel Wasser oder Creme.
Ja.
Christine, was sagen eigentlich deine PatientInnen, die du behandelst, wenn du denen mit einer Abendroutine kommst?
Also die sind da eigentlich sehr offen und ich meine, klar, ich habe auch irgendwie wahrscheinlich so die Aura der Expertise auf meiner Seite, aber manche haben das auch schon und ich bin da auch bei denen nicht so, dass ich dann sage, sie müssen das jetzt aber machen, sondern das ist eine Empfehlung. Ich empfehle auch gerne mal, das auszuprobieren, wie das so wirkt und manche finden es dann auch hilfreich, andere nicht so und die lassen es dann vielleicht auch. Aber auch da, also eine gewisse Abendroutine haben viele. Manchmal müssen wir eher ein bisschen schauen, ob diese Routine, die sie haben, funktional ist. Also eben gerade, wenn dann sowas kommt wie, ja, also um 21 Uhr, da fängt eigentlich dann schon meine Vorbereitung an. Da fange ich dann schon an, über das Schlafengehen nachzudenken. Also 2 Stunden zum Beispiel vor der eigentlichen Bettzeit. Und dann schaue ich, dass ich mein Smartphone nicht mehr benutze, weil ich habe gelesen, das blaue Licht, das macht ja wach. Und dann lese ich maximal noch ein Buch. Und dann irgendwann geht's zum Zähneputzen. Und ich esse und trinke dann aber auch nichts mehr, weil das könnte ja auch meinen Schlaf beeinflussen. Und so. Und dann gehe ich schon um 22.30 Uhr, spätestens liege ich im Bett, damit ich dann auch sicher um 23 Uhr das Licht ausschalten kann, damit ich dann schlafen kann. Das wäre eher so eine Abendroutine, wo ich sagen würde, das klingt ein bisschen dysfunktional, das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, und da überlegen wir dann eher, wie könnte man das anders gestalten? Oder ich empfehle dann vielleicht auch mal sogar ganz bewusst, mit dieser Routine zu brechen, um zu merken, dass das auch funktioniert und dass sie nicht von dieser Routine abhängen, die, naja, sonst würden sie ja auch nicht bei mir in der Therapie sitzen, die meistens halt auch nicht besonders hilfreich ist.
Ja.
Also das heißt, kommt ein bisschen drauf an, natürlich auch auf den Patienten, die Patientin, aber wir schauen da schon immer noch mal auf die Abendroutinen und versuchen, die gegebenenfalls auch zu verändern.
Jetzt hast du eben bei meinem Best-of-Internet gesagt, dass da ein paar gute Sachen dabei waren. Lass uns nochmal reinhören, dann kannst du das nochmal ein bisschen einordnen.
Erstens, Socials of.
Every night I love making a chamomile lavender tea.
Zweitens, Entspannungsritual. Was auch immer. Bei mir sind das so 15 bis 30 Minuten lang entspannt auf dem Sofa liegen und so circa gegen 21 Uhr mache ich immer noch eine Gassi-Runde mit meinem Hund.
For me personally, I found that the most effective thing is a combination of magnesium and melatonin.
Drittens, schaffe dir einen Mood-Anchor. Nighttime-Routine soll wie ein Anker in deinem Alltag sein.
Okay, wir gehen das mal durch. Socials off, hast du eben schon gesagt, muss nicht unbedingt sein.
Ja, muss nicht unbedingt sein, aber wenn jemand das Gefühl hat, das tut mir gut, das ist Teil meiner Abendroutine, Teil auch ja, meiner Verabschiedung vom Alltag, dann habe ich da auch nichts dagegen einzuwenden.
Ich habe ja auch meinen Schlafmodus bei meinem Smartphone eingeschaltet, sodass ich ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr so viele Nachrichten reinkriege. Ich finde das hilfreich. Mhm. Ist vielleicht nicht Socials off, aber ist so ein bisschen weniger Erreichbarkeit so am Abend. Tut, finde ich, ganz gut. So, dann haben wir den Lavendel-Kamillentee. So, ich würde nicht unbedingt am Abend Tee trinken. Ich glaube, da müsste ich nachts immer auf die Toilette. Aber kann ja beruhigend sein, oder?
Ja, also ich bin Teetrinkerin, zumindest so im Herbst und Winter, wenn es draußen kühl ist und ich das Gefühl habe, ich brauche noch was zum Aufwärmen. Ich glaube auch da, es muss jetzt nicht Lavendel, Kamille sein, aber wenn man vielleicht genau diesen Geschmack auch so mit Entspannung assoziiert und das für einen zum Abendritual wird, dann finde ich, ist das ein schöner Teil eines Abendrituals.
Voll. Ist ja auch ein ganz guter Vorschlag. Wir diskutieren hier ja nur Vorschläge. Dann die Gassi-Runde und das Sofa, da kann ich komplett mitgehen. Ich bin zwar keine Hundebesitzerin, aber das klingt für mich maximal entspannend.
Ja, also ich habe so eben Sofa, auf dem Sofa liegen und chillen, das weiß ich auch jetzt nicht, ob das Teil eines Abendrituals, ob ich das empfehlen würde. Ich glaube, da ist manchmal auch die Gefahr, dass man dann wegdöst. Genauso wie vorm Fernseher liegen und wegdösen, das ist auch kein Abendritual.
Ich glaube aber auch, dass er da irgendwas macht. Weißt du, der sagt da so, ich liege da so rum, aber bestimmt liest er ein Buch oder so. Ja. Ich glaube nicht, dass er einfach eine halbe Stunde rumsitzt und die Wand anstarrt. Genau.
Ja, also ich, andererseits, was ich total schön finde, ist diese Gassi-Runde mit dem Hund. Das ist ja auch, sagt er auch, 21 Uhr. Das ist wirklich auch so mit einer Uhrzeit verknüpft. Und wenn das erledigt ist, dann ist es eben auch Zeit, wahrscheinlich sich dann irgendwann auf ins Bett gehen vorzubereiten. Das finde ich total schön.
Über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist Melatonin. Und ich wette, du siehst das ein bisschen kritisch, wenn das Teil einer festen Routine ist.
Ja, also wir haben ja vorher schon über Supplements gesprochen und da zählt Melatonin eben auch dazu. Melatonin an sich, muss man sagen, wird gerade zur Behandlung von Ein- und oder Durchschlafstörungen nicht empfohlen. Es ist einfach nicht ausreichend effektiv genug. Und auch so würde ich Melatonin nicht empfehlen, um Schlafstörungen zu behandeln, denn der Zusammenhang zwischen Melatonin und Schlaf, der ist einfach weniger stark, als die Werbung uns das so glauben machen möchte. Ja, und dann einfach dieses einmal was einschmeißen, das ist für mich einfach nicht Teil einer Routine, sondern das ist der Versuch, irgendwie den Schlaf zu beeinflussen und eine echte Routine, die könnte da vielleicht sogar hilfreicher sein. Auch wenn man sagen muss, auch eine gute Abendroutine wird einen nicht aus einer Insomnie führen. Also da gehört noch mehr dazu, aber es kann Teil des Wegs sein.
Und das kann ja dann auch so eine Art Mood-Anker sein, wie das hier die letzte TikTokerin gesagt hat, die wir gerade gehört haben. Also dass man sich einfach in so eine Laune am Abend bringt, in der man sagt, ich habe den Tag gut abgeschlossen und jetzt kann ich auch schlafen gehen.
Ja, genau. Das würde ja auch nochmal zu dem passen, was ich auch gesagt habe, dass es wirklich so ein Abendritual, so die Abgrenzung des Alltags und des ganzen Trubels von dann eben der Nacht und dem Schlaf markiert. Und ja, wenn es einen dann noch in eine gute, positive Stimmung bringt, auch bezüglich des nächsten Tages, dann kann das auf jeden Fall hilfreich sein.
Das heißt, Christine, wenn wir es mal zusammenfassen, Abendroutine, wie kann die aussehen, für wen ist die was?
Eine Abendroutine kann ich eigentlich allen Menschen empfehlen, auch wenn ich glaube, dass ganz viele Menschen unbewusst schon eine Abendroutine haben und sei das nur irgendwie die Zeit im Bad nutzen fürs Abschminken, Eincremen, Zähneputzen. Und ja, die Abendroutine kann aber einfach so ein Weg sein, den Übergang zwischen Alltag und dann aber auch dem Schlafen in der Nacht zu markieren, kann einem helfen, sich auf die bevorstehende Nacht vorzubereiten, dann auch mit einer gewissen Ruhe in diese Nacht hineinzugehen Und insbesondere, wenn man Probleme mit dem Schlafen hat, dann zeigt eben auch die Forschung, dass so ein Abendritual durchaus hilfreich sein kann.
Das heißt, ob ihr jetzt die Gassi-Runde geht oder vielleicht euer Dankbarkeitstagebuch führt oder einfach nur Zähne putzt und das Schlafzimmer schön durchlüftet, das ist eigentlich auch vollkommen egal. Wir sind da wirklich ja alle auch unterschiedlich und was uns gut tut, ist unterschiedlich. Und du sagst ja auch, wir brauchen auch gar keinen festen Ablaufplan. Es ist sogar eher ganz schön, wenn wir es immer mal anders machen, ne?
Mhm, genau, ja.
Wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch mal, was ihr so macht abends als Abendroutine. Würde mich mal interessieren. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist unsere Mailadresse. Da könnt ihr natürlich gerne auch hinschreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt oder uns Feedback dalassen wollt. Da freuen wir uns sehr. Und bis dahin sagen wir, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.